Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Wir haben gestern über die Grundlagen der Anbetung geredet, so das innere Herz der Sache, worum es eigentlich geht. In diesem Teil möchte ich jetzt gerne über die Vielfalt der Anbetung reden. Ja? Also, nachdem man jetzt zum Kern vorgedrungen ist, einfach mal zu gucken, was gehört denn alles dazu, was gehört vielleicht nicht dazu. Vielleicht erinnert euch an das Bild von gestern mit dem Auto, zu dem man erstmal den Schlüssel braucht, damit es überhaupt startet. Aber dann ist es ja so, wenn man erstmal fährt, dann kann man mal gucken, oh, was gibt's denn hier noch so alles für schöne Knöpfchen, ja? Da gibt's dann Radio, das kann man anmachen, dann kann man das Schiebedach aufkurbeln und all so schöne Dinge, die verschiedenen Gänge einlegen und so. Und das möchte ich jetzt in diesem zweiten Teil mal anschauen. Und ich mache das mal unter der Überschrift 3 beliebte Missverständnisse über Anbetung. Also wir zäumen quasi das Pferd von hinten auf. Ich möchte darüber reden, was Anbetung nicht ist. Oder, naja, ihr werdet es merken. Jedenfalls Missverständnisse, die mir sehr oft begegnen in Gemeinden, wenn es um das Thema Anbetung geht. Das erste Missverständnis, was mir sehr oft begegnet, ist dieses hier. Ups, schon gleich falsch angefangen. Anbetung ist gleich Lieder singen. Ja? Anbetung ist gleich Lieder singen. Ist ein sehr verbreitetes und beliebtes Missverständnis. Interessanterweise sowohl bei denen, die das selber mit Eifer betreiben, als auch bei denen, die dagegen sind. Ja? Also die Lobpreis-Fans kommen und sagen, ich will endlich auch mal Lobpreiszeit im Gottesdienst haben. Ja? Und die sagen, wir haben jetzt neuerdings auch Anbetung bei uns im Gottesdienst. Und wenn man fragt, was meinst du denn damit, dann findet man raus, ja, wir haben jetzt so einen Teil, wo wir die Lieder aus Folien singen, statt aus dem Liederbuch. Ja? Und schwuppdiwupp, damit ist jetzt Anbetung endlich auch in unserer Gemeinde eingeführt. Ja? Oder eben Leute, die total musikbegeistert sind, ja, und die sagen, also ich singe einfach total gerne, spiele gerne Gitarre und deswegen mache ich halt Lobpreis, weil da kann ich dann eine halbe Stunde am Stück singen, das ist auch schön. Ja? Das ist also bei denen, die davon begeistert sind, ein beliebtes Missverständnis. Warum, das werdet ihr gleich merken. Gleichzeitig ist es aber auch bei denen zu finden, die eigentlich so ein bisschen dagegen sind oder die ganze Sache zumindest in Frage stellen. Die sagen nämlich, ja, diese ganze Anbetungskram, das ist ja nur, besteht doch nur aus einer Aneinanderreihung von Liedern. Ja, warum? Früher haben wir ein Lied gesungen, jetzt singen wir 5. Was soll denn das? Ja? Oder Anbetung, das sind doch eine bestimmte Sorte von Liedern. Ja? Gab jetzt wieder einen netten Artikel in Idea von einem guten Freund von mir, der sich darüber ausgelassen hat, ja, dass also Lobpreis, das sind ja, also eine einfache Definition, Lobpreis sind Lieder, wenn sie englisch sind, wenn sie vom Thron Gottes handeln und wenn sie die Nachfolge und das Kreuz verleugnen. Ja? Das sind Lobpreislieder. Ja? Einfache Definition. Ja? So stellen sich manche Leute dann auch Lobpreis vor. Ja? Und sagen, ja, das muss nicht unbedingt sein. Das wollen wir nicht unbedingt. Ja? Oder sie fühlen sich auf den Schlips getreten.
Oder auf Englisch. Auf Englisch muss auch sein.
Habe ich das nicht gesagt? Doch, das war das Erste. Ne? Englisch ist ganz wichtig. Die Sprache der Engel, deswegen. Ja? Die fühlen sich auf den Schlips getreten und sagen, was haben wir denn bisher eigentlich gemacht? Ja, war das keine Anbetung oder was, wenn wir unsere Lieder gesungen haben? Ja, was soll denn jetzt das, dass jetzt die Leute kommen und sagen, lass uns mal jetzt mal wirklich Lobpreis machen? Ja? Also, ein Missverständnis. Aber wie jedes Missverständnis hat auch dieses einen wahren Kern. Ja? Und ich will das mal so malen. Oh, das ist ja rot. Das ist schlecht. Ich will das mal so aufmalen, wenn das hier der ganze Kuchen Anbetung ist, ja, dann ist es tatsächlich so, wenn man in die Bibel guckt und auch in die christliche Kirchengeschichte, dass ein großer Teil dieses Kuchens Lieder sind. Ja? Anbetung hat sehr, sehr viel mit Liedern zu tun. Mit dem Singen von Liedern. Das ist in der Bibel so. Wenn man in die Bibel guckt, wo findet man da am meisten Lobpreis? In Psalmen. Ja? 150 Psalmen, alles eigentlich Lieder. Ja? Jetzt sind die Noten leider nicht mehr erhalten, manchmal nur so kleine musikalische Randbemerkungen oder so. Aber so ganz genau wissen wir nicht mehr, wie man sie singt. Ja? Deswegen machen sich jetzt die Leute daran, heute das neu zu vertonen. Aber im Grunde ist es eine Liedersammlung. Ja? Und wenn man also durchgeht, auch durch die anderen Bücher der Bibel, dann entdeckt man, dass immer da, wo die Leute anfangen, Gott zu loben, dass dann sehr, sehr schnell ein Lied dabei rauskommt. Ja? Angefangen von dem Volk Israel, als sie 2. Mose 14, als sie durchs Tote Meer, Rote Meer gehen. Das Tote Meer hätten sie vielleicht doch nicht überlebt. Doch. Also sie gehen durchs Rote Meer und sie kommen auf der anderen Seite raus, 2. Mose 15. Und als sie auf der anderen Seite rauskommen, fangen sie an. Erst fängt Mose an, ein Lied zu singen. Ja, gelobt sei der Herr, denn er hat uns errettet und hat die Ägypter ins Meer gestürzt. Auch ein interessantes Lobpreislied. Ja. Und kaum ist Mose fertig, dann fängt Miriam an, singt auch ein Lied und fängt noch an, dabei zu tanzen. Ja. Also spontane, und das gibt es immer wieder, später auch Deborah im Richterbuch. Ja, fängt spontan an, ein Lied zu singen, um Gott zu loben. Und so weiter. Die Propheten haben Lieder gedichtet. Also es ist einfach eine sehr verbreitete Sache in der Bibel. Und auch wenn wir uns jetzt mal den Hauptort des Gottesdienstes anschauen in der Bibel, den Tempel. Ich muss jetzt gerade mal meine Bibelstellen hier suchen. Genau, 1. Chronik 23, Vers 5 lesen wir, dass es im Tempel von Jerusalem für den Gottesdienst 4000 hauptamtliche Musiker gab. 4000 Leute für die Musik, das muss man sich mal vorstellen. Voll das Mega-Orchester. Es gab 120 Priester, die Trompeten bliesen. Also die heilige Bläsersektion. Ja? Genau, da kann man auch zu machen. Die Brass-Section, genau, die haben dann irgendwie für den Ska-Punk im Tempel gesorgt oder so. Dann 1. Chronik 25, Vers 7 lesen wir, dass es 288 Sänger gab, die extra noch mit dem Attribut beschrieben werden. Es war ihre Zahl mit ihren Brüdern, die im Gesang des Herrn geübt waren, 288, allesamt Meister. Also 288 Meistersinger. Man muss sich das einfach mal vorstellen, diese Fülle von Musik, die da war. Jetzt einfach mal eine Frage an euch. Warum ist das wohl so, dass Lieder so eine große Rolle spielen in der Anbetung? Ist das Zufall?
Ja, ich finde schon, dass Lieder also ziemlich gut das ausdrücken, was viele Menschen empfinden.
Könntest doch auch sagen.
Mit Musik kann man auch sehr viel ausdrücken, sei es leise, laut, Geschwindigkeit und so weiter.
Also die Ausdrucksfähigkeit von Musik. Man kann, hat eine breitere Spannbreite von Lautstärke, schnell, langsam, Atmosphäre. Man kann mit Musik ein breiteres Spektrum einfach sprachlich ausdrücken. Also die Sprachforscher sagen ja, im Grunde ist ja unsere Sprache auch schon Musik. Also ich habe ja einen Tonfall, ich habe ja eine Sprachmelodie. Und die Musik, die erweitert da im Grunde einfach schon mal meine Fähigkeiten. Ich kann das Lob, wenn ich anfange, Gott zu loben und versuche, da die höchsten Töne für zu finden, dann habe ich da immer meine sprachlichen Grenzen, aber mit Musik kann ich das Ganze noch sehr erweitern. Also die Ausdrucksfähigkeit von Musik ist sehr viel größer als die von Sprache. Ein Grund. Was gibt es noch für Gründe?
Das hat natürlich mit Emotionen zu tun. Mhm.
Emotionen? Inwiefern?
Das hat ja auch, kann man auch zwischenmenschlich sehen, wenn der verliebte junge Mann da seiner Liebsten ein Ständchen singt.
Ja, genau. Also beliebteste Art der Liebeserklärung ist das Liebeslied. Ne?
Ja, wenn du das sprechen würde.
Das käme gesprochen dann nicht so toll.
Aber es ist auch viel mehr Inbrunst,
ja.
Wenn das gesungen wird.
Genau. Es gab mal als ich jung und verliebt war, da gab es ein Lied im Radio 1982, lange her, ja. Das hieß Words Don't Come Easy. Vielleicht erinnert sich der eine an. Words don't come easy to me. Also, das Lied hat eine einfache Handlung. Er möchte seine Angebeteten, interessanterweise sagt man ja auch die Angebetete, ja. Er möchte seine Angebeteten gerne ausdrücken, dass er sie liebt. Und dann sagt er aber, Worte fallen mir nicht so leicht und deswegen schreibe ich einfach ein simples Liebeslied, ja. Und hoffe damit, das ausdrücken zu können. Das heißt, Musik geht oft auch, drückt sogar das aus, was man mit Worten nicht ausdrücken kann, oder geht auch tiefer in die Emotionen, weil sie einfach vielschichtiger ist, weil sie uns mehr in der Tiefe anspricht, als nur, wenn wir nur reden. Hat was damit zu tun. Ich sage später noch was darüber, wie das überhaupt ist mit den Emotionen, ob das auch eine Gefahr ist oder so, aber Tatsache ist es, dass Lieder uns emotional mehr ansprechen oder aus uns heraussprechen, als wenn wir nur reden. Mhm. Sonst noch Gründe, warum Lieder so wichtig sein könnten?
Also mir geht es so, dass ich auch die Texte besser verinnerliche und sie mir viel besser merken kann. Wenn ich jetzt einen Psalm auswendig lernen müsste, dann würde ich da sitzen und Und wenn mir so jetzt eine Textstelle einfällt, dann fällt mir in dem Moment das Lied ein.
Ja, man kann die Texte besser verinnerlichen, wenn sie mit Musik sind. Das ist schon so, deswegen haben früher die Dichter Gedichte in Reimen geschrieben, weil man mit einem Sprachrhythmus die sich die Dinge besser einprägen kann. Und heute gibt es ja auch ganze Sonntagsschulkonzepte für biblischen Unterricht für Kinder, wo man sagt, die beste Art, Bibelverse auswendig zu lernen, ist eigentlich, sie zu vertonen. Und da gibt es ganze CDs, wo also Bibelverse in Musik drauf sind. Und siehe da, die Kinder können sie tausendmal besser lernen und haben auch Freude daran, die sich immer wieder aufzusagen, weil sie mit Musik vertont sind. Das heißt, Musik prägt die Inhalte auch mehr ein. Ja? Ist auch ein guter Grund. Ja. Sonst noch Gründe?
Es ist noch gemeinsam, dann nochmal die Texte gemeinsam so aufzusagen.
Ja, richtig. Also, es ist besser, einfacher etwas zusammenzumachen, wenn man es mit Musik macht. Wir machen jetzt einen einfachen Test. Wir sagen jetzt mal alle zusammen, was wir heute Morgen zum Frühstück gegessen haben, ja, auf drei. 1, 2, 3. Also, ich habe zum Beispiel, ihr könnt ja auch mal was sagen, ja, was ihr zum Frühstück gegessen habt. Ich habe zum Beispiel 2 Brötchen gegessen mit Quark und Honig, ja. Okay, wunderbar, Dankeschön. Die Übung zeigt, es ist relativ schwierig, wenn wir alle eigentlich dasselbe sagen wollen, nämlich was wir zum Frühstück gegessen haben, aber es ist, jeder sagt es auf seine Weise und auch sehr unkoordiniert, ja. Jetzt machen wir eine andere Übung. Wir sagen jetzt mal alle die Codenummer, die man hier braucht, um reinzukommen. Ja? Also auf 3. 1, 2, 3. 1, 9, 2, 1. War schon besser, ja, aber immer noch ein bisschen irgendwie, ein bisschen auseinander und man braucht einen gemeinsamen Einsatz und so. Ja, ja, zum Beispiel, das kann dann auch passieren. Ja? Wenn wir jetzt ein Lied singen würden und wir hätten ein ordentliches Vorspiel, dann könnten wir alle auf den gleichen Punkt einsetzen, genau dasselbe sagen und es genau gleichzeitig ausdrücken. Das ist eine sehr einfache, praktische Sache, die Musik, wie für die Musik spricht, aber ich glaube, es ist auch ein Grund, warum Musik sich so verbreitet hat. Weil sie Gemeinsamkeit schafft. Es gibt diese Bibelstelle, 2. Chronik 5 oder 6, muss man eben gucken, ist die Einweihung des Tempels, der erste Gottesdienst im Tempel von Jerusalem, 2. Chronik 5. Und da sind die also auch alle versammelt mit ihrer Musik. Da heißt es in Vers 12, alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun, und ihre Söhne und Brüder standen angetan mit feiner Leinwand östlich vom Altar, mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Also hier haben wir schon mal die Musikerabteilung. Dann heißt es, und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge. Als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke. Also das ist diese, was hier beschrieben wird, tausende von Leuten zusammen und es war, als würde einer das sagen. Also Musik schafft auch eine Einheit und Gemeinsamkeit. Ja, deswegen hat es einen guten Grund, dass Leute in der Bibel und Christen durch die Geschichte hindurch immer wieder Lieder verwendet haben, um Gott anzubeten. Und zwar in erster Linie Lieder, vor allem Lieder. Die Idee dazu kam übrigens nicht von Menschen, weil die Leute so gerne Musik gemacht haben, sondern die Idee dazu kommt von Gott selber. Kann man nachlesen, 4. Mose 10, da sagt Gott, wenn ihr eure Feste feiert und eure Versammlungen habt, dann sollt ihr dabei mit Trompeten spielen. Ja? Das ist also ein Gebot Gottes. Da kann man nicht einfach sagen, das wollen wir nicht. Ja? Nee, das geht nur für Trompeten, alles andere ist unbiblisch. Ja? Die Posaunenchöre, die haben sich gegründet, das dummerweise beruht das auf einem Übersetzungsfehler, weil es da natürlich damals noch überhaupt keine Posaunen gab, sondern das waren Widerhörner. Also die eigentlich biblische, einzig biblische Art, Musik zu machen, ist eigentlich auf Widerhörnern zu blasen. Solltet ihr mal, ich schreit darüber. Also das heidnischste Instrument, was hier eigentlich an Saitenspiele gibt's ja, das Keyboard ist ja eigentlich auch ein umgewandeltes Saitenspiel und so, ja. Das gibt's ja in der Bibel. Es gibt ja auch Schlagzeuge in der Bibel. Also das einzig wirklich unbiblische und heidnische Instrument, was es gibt in der Anbetung, ist die Orgel, ja. Weil die Orgel, die kommt eigentlich aus dem griechischen Kulturgebiet, ja. Da gab's die ersten Pfeifenorgeln und Wasserorgeln, ja. Und ist eigentlich auch ein Blasinstrument, ne? Also insofern ist es noch wieder erlaubt. Naja, das ist nur eine Seitenbemerkung, weil es auch Phasen in der Kirchengeschichte gab, wo man sagte, die Orgel ist das einzige erlaubte Instrument für den Gottesdienst. Und das ist, also da kann man sich lange drüber streiten. Natürlich gab es zur Zeit der Bibel andere Instrumente, aber das ist, glaube ich, eher eine Frage von Zeit und Kultur und Musikgeschmack, welche Instrumente man da verwendet. Okay, also Lieder haben einen sehr großen Anteil. Es ist Gottes Idee gewesen, Lieder und Musik einzusetzen. Die Bibel hat es uns vorgemacht, die ersten Christen haben es gemacht. Wir haben im Neuen Testament schon die ersten aufgeschriebenen Lieder, also Philipper 2 zum Beispiel hat dieses Lied, seid unter euch gesinnt, so wie es Christus war, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an und so weiter. Das ist ein Lied eigentlich. Man kann da noch so die Liedverse sprachlich entziffern, auch wenn wir die Musik dafür nicht mehr haben. Jesus hat mit seinen Freunden gesungen, direkt im Anschluss an das Abendmahl. Heißt es, sie sangen den Lobpreis und dann sind sie auf den Ölberg gegangen. Und das letzte Buch der Bibel eigentlich ist das Buch, in dem das Wort Anbetung auch am häufigsten vorkommt, die Offenbarung. Manche sagen ja, die Offenbarung ist so ein Buch des Gerichts, aber ich habe mal einen Bibelforscher gelesen, der sagte, eigentlich müsste man, wenn man sich das Buch anschaut, sagen, die Offenbarung ist das Buch der Anbetung. Weil das eigentlich die Atmosphäre der Offenbarung ist. Da gibt es immer wieder so Einblicke in den Himmel, wo man sieht, da stehen die Engel und die Ältesten rund um den Thron Gottes. Auch da übrigens ein Thron, auch wenn manche das nicht so mögen. Auch da ist vom Thron die Rede. Die stehen da und singen Lieder. Und da sind einige Lieder wiederum aufgeschrieben, von denen wir die Musik nicht mehr haben. Und das Spannende finde ich immer, welcher Musikstil ist das denn wohl? Ja? Wird das da, was wir da im Himmel singen, wird das orientalische Hirtenmusik des 2. Jahrtausends vor Christus sein? Ja? Wird das griechische Chormusik sein? Wird das gregorianischer Gesang sein? Wird das Orgelmusik sein? Wird es Bach sein? Wird es Van Halen sein? Ich weiß es nicht. Ja, welche Musik werden wir im Himmel haben? Ja? Sehr spannende Frage. Ich frage mich zum Beispiel immer, bei der Geburt von Jesus, da haben ja die Engel gesungen. Auch da ertönt Musik aus dem Himmel. Ja? Was für eine Musik war das eigentlich? Also in Jesus-Filmen ist das dann immer so sphärische Chorklänge. Ja? Ist das wirklich so? Ist das die Musik Gottes? Ja? Oder hat Gott vielleicht zu verschiedenen Zeiten auch mit verschiedener Musik gesprochen? Kann das sein, dass er damals bei der Geburt Jesu mit einer Musik gesungen hat oder die Engel gesungen haben, die die Leute damals gut fanden. Dass er 2000 Jahre vorher am Berg Sinai vielleicht die Musik hat ertönen lassen, die die Leute damals verstanden. Und dass er heute vielleicht durch die Musik redet, die wir heute verstehen. Also gibt es sowas wie die himmlische Musik oder ist die auch wandelbar? Spannende Fragen. Wir werden sie nie lösen, außer wenn wir da sind. Also Musik spielt eine große Rolle. Und in den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte sind die Gottesdienste, ich habe eben ja gesagt, Anbetung, Gottesdienst, ist dasselbe Wort in der Bibel, sind die Gottesdienste nur musikalisch gewesen. Ja? Man hat einfach alles gesungen. Man kann manche dieser Gottesdienstformen heute noch sehen. Meine Frau und ich, wir haben ein Jahr lang in Jerusalem gelebt und da gibt es noch diese ganzen alten orientalischen Kirchen. Also Armenier, das ist das älteste christliche Volk, 300 nach Christus zum Glauben gekommen. Wenn man da in den Gottesdienst geht, dann wird da 2 Stunden am Stück nur gesungen. Ja? Das ist quasi Lobpreisgottesdienst hoch 3. Ja? Da werden die Lieder gesungen, da werden die Gebete gesungen, da werden die Bibeltexte gesungen, so wird sogar die Predigt gesungen. Ja? Und das Ganze ist von vorne bis hinten Musik. Ja? Viele, auch die griechisch-orthodoxen Kirchen, russisch-orthodoxen Kirchen, eigentlich auch in der katholischen Tradition noch sehr stark. Die haben erst eigentlich jetzt seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, seit den 60er Jahren, den Musikanteil sehr zurückgefahren und haben gesagt, man kann ja auch mal sprechen im Gottesdienst. Das ist aber eine neue Erfindung. Die einzigen, die sehr früh damit angefangen haben, dass die Musik durch das Wort zu ersetzen, sind die evangelischen Kirchen mit ihrer Tradition. Das hatte seinen Grund in der Reformationszeit, weil man gesagt hat, da wird so viel gesungen und meistens noch auf Latein, das versteht ja kein Mensch mehr. Ja? Da sind wir bei dem, was ich vorhin gesagt habe, die Verständlichkeit. Ja? Wenn die Anbetung nur noch eine Sache zwischen mir und Gott ist, ja, die ich selber nicht mehr verstehe und die anderen schon gar nicht mehr, dann kriegt das Ganze eine Schieflage. Ja? Und das ist eigentlich im Mittelalter passiert. Das ist genau dieselbe Gefahr, über die ich vorhin geredet habe, wenn man so insidermäßig wird, dass man seine Traditionen fortpflegt, auch wenn sie keiner mehr versteht. Ja? Das ist im Mittelalter passiert und da hat Luther gesagt, so nicht, sondern man soll doch verstehen können, worum es geht. Und deswegen haben sie den Musikanteil ein bisschen zurückgefahren, obwohl in der ursprünglichen lutherischen Messe die ganze Anbetungszeit noch gesungen wird. Ja? Für die von euch, die im normalen evangelischen Gottesdienst groß geworden sind, ich bin ja selber auch von der Ausbildung Pfarrer, habe das auch eine Zeit lang gemacht, also normalen Sonntagsgottesdienst mit normaler Sonntagsliturgie. Das ist ja im Grunde jeden Sonntag eine kurze Anbetungszeit. Ja? Die ist leider sehr reduziert. Luther hat das ursprünglich sehr viel länger angelegt. Da gibt es erst einen Psalm, der früher gesungen wurde, der jetzt gelesen wird. Dann gibt es dieses Lied, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und in alle von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So, ne? Gibt es auch regionale Unterschiede. Ja? So, dann kommt das Kyrie Eleison, was mehr so ein Ruf zu Gott ist. Herr, erbarme dich. Dann kommt ein Gnadenzuspruch und dann kommt ein Lobpreis. Also das ganze Spektrum einer Lobpreiszeit ist da in der Liturgie eigentlich drin. Nur musikalisch in einer anderen Form als jetzt die sogenannten modernen Lobpreiszeiten. Ja? Das ist nur eine Frage des Musikstils. Vom Inhalt ist da eigentlich alles drin. Und das, was wir heute im evangelischen Gottesdienst haben, ist halt eine sehr reduzierte Form. Erstens mal wird vieles nicht mehr gesungen, sondern gesprochen, was eigentlich als gesungen werden sollte. Und außerdem hat man die Stücke so ein bisschen verhackstückt und immer nur noch ein Sätzchen hier und ein Sätzchen da. Das war ursprünglich auch anders vorgesehen. Also auch da eine sehr musikalische Tradition. Die einzigen, die wirklich gegen die Musik waren, waren die reformierten Kirchen aus der Schweiz, die gesagt haben, das ist alles weltlicher Tand. Ja, die Musik muss entfernt werden aus dem Gottesdienst und nur noch das Wort zählt. Ja. Und daher, aus dieser Tradition kommen auch viele der evangelischen Freikirchen heute, die eben dann sehr, sehr schlichte Gottesdienste mit möglichst wenig Musik haben. Aber so ganz Gottesdienste, ganz ohne Musik gibt es eigentlich kaum mehr heute. Also, ihr merkt, dass Musik hat eine ganz, Lieder haben eine ganz wichtige Rolle und das ist auch gut so. Das Missverständnis, und deswegen bitte ich euch, das jetzt wichtig in euren Unterlagen zu verzeichnen, dieses Gleich zwischen Anbetung und Liedersingen ist eigentlich ein Ungleich. Ja? Denn das ist ein Missverständnis, dass das jetzt schon alles ist. Ja? Nicht jedes Liedersingen ist Anbetung und Anbetung ist auch mehr als Liedersingen. Und da würde ich jetzt gerne mit euch ein bisschen auf die Entdeckungsreise gehen und sagen, was gibt es denn sonst noch für Ausdrucksformen von Anbetung? Ich schreibe hier mal drunter, dieser Kuchen ist der Kuchen der Formen. Das ist die Frage, wie drücke ich Anbetung aus? Ja? Und da sind Lieder eine wichtige Hilfe, aber nur eine. Was gibt es denn sonst für Formen und Möglichkeiten, Anbetung auszudrücken? Jetzt seid ihr und eure Kreativität gefragt. Gebete. Okay? Mit Gebeten meinst du wahrscheinlich nicht gesungene Gebete, sondern gesprochene Gebete. Weil die meisten Lieder, die wir singen in der Anbetung, sind ja auch schon Gebete, sind halt in Musikform. Gebete, Gebeten, Gebete, so. Gebete heißt gesprochene Gebete. Ist ja auch eine gute Möglichkeit. Auch eine gute alte Tradition, Gebete zu sprechen zwischen den Liedern oder in einem Lied. Aber da würde ich jetzt auch gerne noch eure Fantasie ein bisschen anregen, denn es gibt ja verschiedene Weisen zu beten in einer Gruppe wie jetzt hier. Wir haben schon ein bisschen was ausprobiert, gestern und heute. Können wir mal ein bisschen zusammentragen, wie man gemeinsam beten kann? Einfach, um da die Vielfalt ein bisschen zu entdecken. Gesprochenes Gebet, wie sieht das aus in der Anbetungszeit?
Einmal frei formuliert.
Frei formuliert? Wer formuliert da frei?
Derjenige, der das leitet.
Der Leiter, okay. Der Leiter betet, das ist eine Möglichkeit.
Nimmt eben auch Bezug vielleicht auf die Lieder. Dann natürlich mit der ganzen Gemeinde. Gebetsformeln, sage ich jetzt mal.
Also Gebetsformeln, also feste Gebete, klassische Version des Vaterunser zu beten. Oder was wir heute gemacht haben, Psalmen zusammen beten. Andere biblische Gebete, da gibt es ja eine ganze Menge. Die kann man sich rausschreiben. Übrigens nicht nur in den Psalmen, zum Beispiel gibt es in Apostelgeschichte 4 dieses Gebet der Gemeinde. Das kann man auch mal auf eine Folie schreiben und das gemeinsam beten. Gibt es viele, ja, also weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen, nur ein bisschen aus.
Also, ja, dann gibt es Gebetsgemeinschaft, dass mehrere nacheinander.
Gebetsgemeinschaft, genau. Jeder kann was beten, laut oder leise. Da ist vielleicht nochmal die Frage, die wir vorhin zwischendurch besprochen haben, wie ist das mit den Gästen? Also bei so Gebetsgemeinschaften versuche ich immer, es möglichst offen so einzuführen, dass man sagt, also wer möchte, kann laut beten, manche beten auch lieber still, dass man nicht so plötzlich denkt, Hilfe, jetzt muss jeder was sagen oder so. Ne? Also das kann man ja sehr offen machen, deswegen, ich sag mal, meistens eher offene Gebetszeit, das heißt, jeder kann beten, als Gebetsgemeinschaft hat schon sowas manchmal sehr zusammenschließendes, kann manchmal für Fremde ein bisschen erdrückend wirken. Ja? Aber ist im Grunde dasselbe. Man kann alleine beten. Einer alleine beten. Ja, das ist, ja, genau. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Man kann das Ganze natürlich auch zu Hause alleine machen. Beten still oder laut oder leise, wie man das möchte. Sonst noch? Stilles Gebet. Dass man einfach mal still ist, ja, und gar nichts sagt.
Was ich auch immer schön fand, war, wenn einfach die Musik weitergeht, ohne,
ja,
ohne Gesang. Oder, also,
genau.
Also
wenn man ein Lied singt und man hat jetzt mal den Chorus durch, dass man einfach ein bisschen weiter Musik macht, sodass die Leute eine Gelegenheit haben für sich, diese Zeit zu nutzen, entweder um still zu sein oder um mit Gott zu reden oder über das Lied nachzudenken, ist auch eine hilfreiche Weise. Weil man nicht so in dieses Loch fällt, wie wenn plötzlich alles still sind und jeder hört jeden Atemzug. Ja? Das ist manchmal eine Hilfe, wenn ein bisschen Musik da ist. Auf der anderen Seite, wenn man es zu viel macht, oder ich habe es schon von manchen Leuten gehört, die empfinden das dann so ein bisschen als überfrachtet, wenn dauernd Musik ist. Ich finde das an sich eine gute Sache, verstehe das aber auch, dass das für manche, also es gibt ja so amerikanische Fernsehgottesdienste, wenn man die manchmal sieht, da ist quasi dauernd die Orgel drunter, auch wenn gepredigt wird und wenn zur Kollekte aufgerufen wird, immer. Das kann dann auch manchmal ein bisschen auf die Nerven gehen. Also da muss man einen guten Weg finden, aber ich mache das an sich auch gerne, dass man mal ein bisschen Musikteppich weitermacht, weil es den Leuten hilft, innerlich dabei zu bleiben, ohne gleich in so ein Loch der Stille zu fallen, was ja manchmal auch für manche ein bisschen beängstigend oder bedrückend ist, so nach dem Motto, was passiert denn jetzt? Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon ziemlich, aber ihr merkt, dass es da eine gewisse Weite gibt. Es gibt Leute, die machen in ihren Gottesdiensten Zeiten, wo man Gebete aufschreibt und irgendwo hinbringt. Da sind ja die Weisen, der Weisen viele. Ja? Man kann so, was wir manchmal machen, weil es ein bisschen offener ist als eine Gebetsgemeinschaft, wo jeder selbstständig ein Gebet formuliert, ist, dass wir sagen, wir machen so kurze Gebete von einem Satz, wo dann möglichst viele sich mit einreihen können. Ja? Also zum Beispiel, dass man eine Sache sagt, für die man Gott dankbar ist. Ja? Und dann sagen die Leute einfach, ich danke dir für dies. Und der Nächste sagt, ich danke dir für das. Das hilft dann manchmal noch mehr Leuten, jetzt mitzubeten, weil sie sagen, so ein richtiges Gebet, so heilig formulieren, wie die anderen das machen, das schaffe ich nicht. Aber ich kann einen Satz sagen, ich danke Gott für dies und das. Ja? Oder man kann auch mal Lieder aufgreifen. Wir haben das neulich mal gemacht, in der Anbetungszeit, da hatten wir dieses Lied gesungen, Vater, ich komme jetzt zu dir. Und dann heißt es ja im Refrain, Vater, bei dir bin ich zu Hause, Vater, bei dir finde ich Ruhe und so. Und dann haben wir einfach gesagt, wir können das nochmal fortführen, wir machen einfach so eine Reihe von Gebeten. Man fängt einen Satz an mit Vater, bei dir, und dann sagt man etwas, was man selber empfindet, was man bei Gott findet oder sieht. Ja? Und dann haben die Leute sich da eingereiht. Es hilft manchmal nochmal den Leuten auch selber zu beten, wenn sie nicht so richtig sich trauen, ein ganzes Gebet zu sprechen. Ja, also da würde ich euch anregen, eure Kreativität walten zu lassen. Gut, was haben wir sonst noch?
Künstlerische Elemente, so ein Bild oder sowas, wo man auch ein bisschen meditieren kann.
Künstlerische Elemente, Kunst im engeren Sinne, also bildende Kunst, ist das auch bildende Kunst eigentlich, Malerei? Malen, ja, ein Bild, über das man mal nachdenken kann, dass man mal ein Bild zum Beispiel mit einem Tageslichtprojekt an die Wand wirft und darüber nachdenkt. Das ist interessanterweise etwas, was in dieser Reihe normalerweise erst ganz, ganz, ganz am Ende kommt, weil wir da irgendwie einen blinden Fleck haben als Christen. Ja? Dieser ganze Bereich der Kunst, den haben wir auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Ja? Was ja früher überhaupt nicht der Fall war. Also es gab ja eine lange Tradition von Kunst der Anbetung, ja? Dass in Kirchen Bilder gemalt wurden, die den Leuten halfen, anzubeten. Also in den ganz alten Kirchen gibt es immer oben im Altarraum so ein Mosaik von Christus, dem Weltenherrscher, ja, so auf blauem Hintergrund, dass man, wenn man seinen Blick nach vorne richtet, auch visuell eine Hilfe hatte, irgendwie anzubeten. Ja. Und in vielen Kirchen ist einfach sehr, sehr viel von dieser Kunst da. Und mit der Zeit hat es eine Entwicklung genommen, wo die Leute diese Kunst auch als störend empfunden haben. Das teilweise ein bisschen zu überladen war, oder wohl, weil man dann lieber die Fürsten und Grafen der Zeit sich dann lieber da abbilden ließen auf den Kirchenwänden und so. Und auch da hat die Reformation dann eben einen sehr starken Einschnitt gemacht und hat im Grunde eine Richtung genommen, wo sie gesagt haben, erstmal die Bilder aus der Kirche rauszunehmen, damit sie auch nicht ablenken vom Wort. Ja. Aber das ist ja oft so, wenn es einmal in die andere Richtung falsch geht, dann schlägt man in die andere Richtung um, und wenn man das dann zum Extrem macht, dann verliert man auch wieder was. Und so haben wir in der evangelischen Tradition ein bisschen dieses Gespür für Kunst, für Visuelles verloren. Ja, wir sind sehr, sehr wortorientiert, und unsere Gemeindesäle sind wirklich sehr schlicht mit weißen Wänden. Ja, wenig zu sehen, vielleicht mal ein Kreuz, vielleicht mal Blumen auf dem Altar, aber wirklich nicht viel sonst was ablenkt. Aber da würde ich eben auch sagen, da gibt es viel wieder zu entdecken. Nicht nur, weil es in der Kirchengeschichte so war, sondern auch, weil Gott das am Herzen liegt. Ja? Es gibt eine Bibelstelle, es ist, glaube ich, 2. Mose 30. Zweite Mose 31. Da beauftragt Gott die Kunsthandwerker. Ja? 2. Mose 31, Vers 1, der Herr redete mit Mose und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs, vom Stamm Juda, und habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit aller Geschicklichkeit, und jetzt kommt eigentlich die ganze Sparte der Kunst, mit aller Geschicklichkeit kunstreich zu arbeiten in Gold, Silber, Kupfer, also Goldschmiedekunst, Kunstreich Steine zu schneiden und einzusetzen. Also Steinmetzarbeiten bis hin zu Bauen, Bauten, Architekten. Kunstreich zu schnitzen in Holz. Holzschnitzerei, Zimmerleute, Zimmermänner, Zimmerfrauen, wie immer die heißen. Kunstreich zu schnitzen in Holz, um jede Arbeit zu vollbringen. Und siehe, ich habe ihm noch beigegeben Oholiab, den Sohn Ahisamachs vom Stamm Dan, und habe allen Künstlern die Weisheit ins Herz gegeben, dass sie alles machen können, was ich dir geboten habe. Die Stiftshütte, die Lade mit dem Gesetz, den Gnadenthron darauf und alle Geräte in der Hütte, den Tisch und sein Gerät, den Leuchter von reinem Gold und all sein Gerät, den Räucheraltar, den Brandopferaltar mit all seinem Gerät, das Becken mit seinem Gestell, die Amtskleider, die heiligen Kleider des Priesters Aaron und die Kleider seiner Söhne für den priesterlichen Dienst. Also hier ist ein Betätigungsfeld für Modedesigner und Kostümschneider. Das Salböl und das Räucherwerk von Spezerei. Also hier ist etwas für die Nase, ja? Für Apothekenhelfer und ähnliche Leute. Spezerei für das Heiligtum. Ganz so, wie ich dir geboten habe, sollen sie es machen. Also hier sieht man den breiten Blick für Kunst und Kreativität, den Gott versucht, hier in sein Volk hineinzugeben, indem er sie extra mit seinem Heiligen Geist begabt. Also diese Kunsthandwerke sind eine Geistesgabe. Wenn ihr also Schwierigkeiten mit manchen der Geistesgaben habt, dann sind vielleicht diese Geistesgaben eher mal was Neues zum Ausprobieren. Viele Leute in unseren Gemeinden haben diese Gaben, aber sie können sie überhaupt nicht einbringen. Ja? Die Maler, die malen ihre Bilder und machen irgendwo eine Vernissage, aber in der Kirche, in der Gemeinde sind sie überhaupt nicht beachtet. Gibt's auch keinen Ort für sie, weil unser Lobpreis meistens nur Gitarren und Klaviere duldet oder Schlagzeuge, ja, oder Orgeln. Aber was ist mit den Malern? Was ist mit den Holzschnitzern? Was ist mit den Steinmetzen? Was ist mit den Architekten? Früher war das üblich, dass man Kirchen baute, die auch in ihrem Bau schon etwas ausgedrückt haben von der Schönheit, von der Größe Gottes, von der Kreativität Gottes. Heute baut man Zweckbauten. Ja? Und die Architekten, die bauen halt Häuser für Versicherungen oder für sonstige Finanzunternehmen. Ja? Also was passiert ist, diese Geistesgaben der Kunst, die Gott gegeben hat, die sind aus der Kirche ausgewandert, weil wir sie nicht mehr für so wichtig genommen haben. Und heute gibt es ja immer mehr Berufe wieder, die mit Design zu tun haben, auch Computerdesigner. Also so eine banale Sache, ich habe jetzt hier noch meinen handgestrickten Computer dabei, mit wo die Liedtexte nur in weiß auf schwarz da sind. Ja. Aber da könnte man doch auch, jemand, der ein bisschen Ahnung von Computergrafik hat, der könnte doch wirklich seine Gaben da reinstecken und der Gemeinde helfen, dass sie statt ihren handgekritzelten, dreckigen Folien, die man kaum lesen kann, mal was Schönes da vorne haben, was man auch sehen und erkennen und lesen kann. Wo die alten Leute nicht mehr sagen, das ist zu klein, ja, sondern wo sie auch Freude dran haben. Das ist doch eine Gabe, die Gott gegeben hat. Die kann man doch einsetzen. Also die Jesus Freaks sind an dieser Stelle sicherlich mit bei den Kreativsten anzusiedeln, weil die sich wirklich darüber Gedanken machen, wie, was sieht man eigentlich da vorne? Und eben diese Sachen, Collagen, die verrücktesten Bilder zusammenbringen mit den Texten und man plötzlich wirklich darüber nachdenkt, was man da eigentlich singt, weil man das auch so sieht. Das ist natürlich Jesus Freaks, also man braucht schon eine gewisse Grad an Flexibilität, um das dann auch noch lesen zu können und sowas. Aber das ist für ihre Kultur ja gerade richtig. Ne? Aber überhaupt diese Idee, diese Kreativität da reinzustecken in sowas wie Liedtexte und nicht nur zu sagen, schreib mal das Lied irgendwie auf, ja, so dass man es mal gerade lesen kann. Ne? Das ist eine Geistesgabe.
Dekoration von Raumgestaltung.
Genau, Dekoration. Die ganze Frage von Raumgestaltung. Ja? Das ist oft vernachlässigt. Da hat man hier vorne einen Altar, da liegen dann noch so die Gitarrenkästen aufgeklappt drauf und die Kaffeetassen von der Probe, ja. Und ist ja nur, Hauptsache unser Herz ist beim Herrn, das ist so diese Logik dabei, ja. Geht ja um Inneres, deswegen ist das Äußerliche nicht so wichtig. Also diese ganze Frage von, wie kann man einen Raum schön dekorieren, wie kann man das nett gestalten, also so eine Frage wie vorhin dieser Stuhl, der hier in der Mitte stand am Anfang. Ihr erinnert euch, hier in unserem Kreis stand ein Stuhl da. Wir hätten den da stehen lassen. Ja, dann hätten wir die ganze Zeit da jetzt so einen unmotivierten Stuhl in der Mitte gehabt. Ja. Und ich habe mir halt angewöhnt, auf solche Sachen ein bisschen zu achten. Zu sagen, lass uns darauf achten, dass es ein bisschen schön aussieht. Ja. Ein bisschen ordentlich aussieht, dass nicht alles rumwuselt. Das wird immer mit der Zeit, wuselt sich das immer wieder mehr. Ja. Dann muss man wieder nach der nächsten Session wieder ein bisschen zusammenräumen. Man hat so eine Tendenz, gerade bei Lobpreisleuten, weil man dann viel mit Kabeln und Ständern und sowas, ja, dass es immer unordentlicher wird und immer unansehnlicher. Und da ist Dekoration eine Gabe, die gebraucht wird. Ja. Leute, die nur darauf gucken, dass es schön aussieht. Die gleiche Frage hier, diese Gewändergeschichte. Ja. Das kann man mal schnell überlesen und sagen, okay, liturgische Gewänder, ja, haben wir jetzt nicht mehr. Aber warum hat man denn früher liturgische Gewänder gehabt? Warum haben die sich denn so eine Mühe gegeben? Die ganzen verschiedenen Farben des Kirchenjahres. Ja, da hatte der Pfarrer für jeden Sonntag eine bestimmte Farbe, die schon etwas ausgedrückt hat von dieser Jahreszeit. An besonderen Festtagen weiße Farben. An den Buß, in den Bußzeiten lila, ja, als eine Zeit, eine Farbe der Erwartung. In der Sommerzeit, der Zeit im Kirchenjahr, wo es um die Kirche, das Leben in der Kirche geht, grün. Ja? Oder an so Festen wie Karfreitag oder Weihnachten, rote. Weihnachten ist auch weiß, aber Karfreitag ist, glaube ich, rot. Schwarz. Schwarz gibt es, glaube ich, nicht als liturgische Farbe, ja? Toten Sonntag oder so vielleicht?
Also, ich weiß,
ja. An Karfreitag, okay. Ja. Also da hat man sich Gedanken gemacht über diese ganzen Sachen. Ja. Heutzutage guckst du mal, dass du deine Birkenstocks oder so, dass das anziehst und am Morgen, was dir gerade aus dem Schrank entgegenfällt. Ja, ich will gar nichts gegen Birkenstocks sagen. Das ist immer peinlich. Nein. Ich glaube noch nicht mal, dass man bestimmte Mode-Dresscodes jetzt irgendwie erfüllen muss. Ja. Sondern man sollte überhaupt die Gedankenkraft reinstellen. Genauso wie die Jesus Freaks, die sagen, wir überlegen uns, wie unsere Liedtexte gut aussehen. Genauso kann man sich überlegen, ich ziehe mir was an, von dem ich denke, dass es gut aussieht. Das kann dann wiederum von Geschmack zu Geschmack sehr verschieden sein. Das ist das, was ich sagen will. Aber stecke ich da überhaupt Überlegungen rein? Oder denke ich mir, naja, Hauptsache das Herz ist beim Herrn, was ich anhabe, ist nicht so wichtig. Kann ruhig ein bisschen schmuddelig sein oder ja, irgendwie nicht so ansehnlich, ja, damit ich nicht ablenke vom Herrn. Da gibt's ja auch, man kann das ja auch richtig als bewusst betreiben, ja, sich möglichst unansehnlich anzuziehen, damit man irgendwie nicht die Blicke auf sich zieht. Wir kriegen auch oft Anfeindungen, ja, mit unserem Musikteam, wenn wir irgendwo in einer größeren Veranstaltung sind, wo es also Bühnenlicht gibt. Bühnenlicht ist auch so eine Geschichte, wenn ihr größere Veranstaltungen habt, ab einer bestimmten Größe, lohnt es sich darüber nachzudenken, wie ist denn das Licht da vorne? Kann man die Leute eigentlich sehen? Kann man die Leute erkennen? Und manchmal kostet das sogar ein bisschen Geld, über Licht nachzudenken. Genauso wie man für eine Tonanlage Geld bezahlen muss, muss man manchmal für Licht Geld bezahlen. Das hat was mit dieser Seite der Kunst und Kreativität zu tun, der Schönheit. Und wenn man jetzt so ein Bühnenlicht hat, dann ist es manchmal auch sinnvoll, sich ein bisschen Farbe ins Gesicht zu tun, damit man nicht so käseweiß aussieht. Ja? Was haben wir da schon gehört von Christen? Ja? Dass wie eitel wir da sind, dass wir uns da jetzt irgendwie ein bisschen Farbe ins Gesicht tun oder ein bisschen Puder, damit man nicht so glänzt und schwitzt. Ja? Und da können manche Christen, das können die überhaupt nicht verstehen. Ja? Wenn sich dann die Frauen, die bei uns singen, vielleicht mal schminken oder Lippenstift drauf tun, das ist für manche schon der Abfall vom Glauben. Ja? Aber das ist doch das, was Gott hier sagt. Ja? Sagt doch hier, ich gebe meinen Geist in euch, damit ihr die Dinge schön gestalten könnt. Damit ihr euch Mühe machen könnt. Damit es hier Salböl und Spezerei und schöne Kleider und sowas gibt. Ja? Gott hat einen Sinn für Schönheit und Kreativität, weil er selbst der Schöpfer ist, der Urheber der Kreativität. Und die Psalmen sagen, dass Gott schön ist und schön das Kleid, was er anhat. Ja? Und mit dieser Schönheit bilden wir auch etwas davon ab, wie Gott ist und wer Gott ist. Also, ihr merkt eine lange Rede, weil dies ist oft ein vergessenes Feld der Anbetung ist. Und mir tut es auch leid um die vielen Begabungen, die verloren gehen. Ja? Leute, die nicht Musik machen können, die sind bei uns weniger gewollt im Lobpreis, in der Anbetung. Ja? Aber das ist doch schade. Ja? Es gibt so viele andere Gaben, die wir mit einbauen können. Und jemand, der nicht singen kann, der kann vielleicht malen oder dekorieren oder schneidern oder manchmal kann man auch einfach jemanden dazu nehmen, der einfach mal guckt und auf diese Dinge überhaupt achtet. Wir haben manchmal, wenn wir auf Einsätze fahren, dann nehme ich mir einfach eine Person mit und sage, du hast überhaupt keinen Job und keine Aufgabe. Ja? Der einzige Job ist, mit dabei zu sein, dir das Ganze aus der Sicht der Leute anzugucken, die in der Gemeinde sind, und uns ein Feedback zu geben und uns auf Sachen hinzuweisen, die nicht gut sind, wo es irgendwie doof aussieht oder sonst was. Ja? Deswegen habe ich heute Morgen auch darüber geredet, wie ihr euch hier aufbaut. Sitzen, stehen, an der Seite oder vorne, das sind alles so Fragen, die letztlich auch in diese Frage reingehen, des Optischen. Ja? Wie steht man hier vorne? Ist man hinter so einem Wust von Notenständern und Mikrofonen und Kabeln versteckt? Ja? Das sieht nicht besonders einladend aus. Ja? Dreht man sich zueinander? Die gibt es auch auf Lobpreisteams, die dann vorne so im Kreis stehen und miteinander die Musik machen und die Gemeinde soll dann mitsingen. Das ist einfach schwierig für die Augen. Ja? Jetzt kommen wir jetzt schon in sehr praktische Dinge der Lobpreisleitung rein, aber das hat auch manchmal etwas mit diesem großen Feld von Gestaltung, von Ästhetik, von Schönheit zu tun. Okay. Genug der Verben reden. Was gibt es sonst für Ausdrucksformen der Anbetung?
Tanz.
Ist das erlaubt? Wer hat das gesagt? Wie kommst du darauf, dass das erlaubt sein könnte? Oh ja, in der Bibel haben die Leute getanzt. Das ist richtig. Ja. Wo gibt es zum Beispiel Tanz in der Bibel? David hat getanzt, als er die Bundeslade nach Jerusalem holte. Bibelstelle habe ich jetzt gerade nicht da. Könnt ihr aber nachlesen. Irgendwo 2. Samuel 7, da so die Ecke. 6, okay. Wer hat noch getanzt? Ich habe es eben schon erwähnt, Miriam, die Schwester von Aaron, führte das Volk an im Tanz, nachdem sie durchs Rote Meer gegangen waren. Die Psalmen reden vom Tanz. Psalm 150, lobet den Herrn mit Pauken und mit Reigen. Und Reigen ist Tanz. Ja? Psalm 149 auch. Ich habe mal einen interessanten Artikel gelesen in einer Zeitschrift, die das Ganze doch eher kritisch sieht. Und die schrieben also, warum es unbiblisch ist zu tanzen. Da gibt es ja auch wieder eine ganz lange Tradition in der Kirche. Relativ früh schon, dass die Kirchen beschlossen haben, Tanz machen wir nicht, weil ja auch die Heiden tanzen und weil Tanz ja auch ein bisschen anstößig manchmal ist. Das ist so ein bisschen körperlich und mit Körper hat man sowieso ein bisschen seine Probleme, ja. Deswegen hat man das verbannt. Und heute fängt man an, das jetzt biblisch rückwärts nachträglich zu begründen. Und da war also ein Artikel über, warum Tanz unbiblisch ist. Und die Begründung waren also folgendes, waren drei Begründungen. Erstens, nirgendwo im 3. oder 4. Buch Mose ist irgendetwas von Tanz die Rede. Nee, oder wie war das? Nirgendwo im 3. und 4. Buch Mose steht, dass man tanzen soll. Ja? Oder dass das Volk Israel getanzt hat. Und man liest das und denkt, ja, das ist zwar logisch, hört sich auch gut an, wenn man das jetzt so als Gemeindemensch liest, aber das steht halt im 2. Buch Mose oder so. Ja. Es ist manchmal eine interessante Art, mit der Bibel umzugehen. Ja. Oder ein zweiter Grund, warum es unbiblisch ist zu tanzen, ist, weil David getanzt hat. Ja, es ist eine klare biblische Art des Umgangs mit der Bibel. Man sagt, es gibt bestimmte Zeiten des Heils. Ja. Es gibt bestimmte Zeiten, in denen besondere Dinge üblich sind. Ja? Und außerhalb dieser Zeiten sind die aber nicht üblich. Und die Tatsache, dass David getanzt hat, zeigt, dass das hier ein besonderer Moment war. Er hatte einen besonderen Auftrag von Gott. Ja? Das war, weil die Bundeslade da nach Jerusalem geholt wurde. Und weil das so etwas Besonderes war, können wir es doch nicht einfach auch machen. Ja? Weil wir haben keine Bundeslade, wir sind auch nicht mehr in Jerusalem. Ja? Und deswegen können wir doch nicht so tun, als wären wir David und jetzt auch tanzen. Ja? Solche biblischen Argumentationen hört man oft. Ja? Das war damals was Besonderes. Ja? Deswegen dürfen wir es heute nicht machen. Und die dritte war also die Auslegung der Psalmen. Ja? Man darf die Psalmen nicht so wörtlich nehmen, ja? Weil in Psalm 150 steht und in 149 steht zwar auch, man soll den Herrn loben mit Reigen, aber es steht auch, man soll das Schwert ergreifen und damit tanzen irgendwie, oder nee, man soll irgendwie das Schwert ergreifen für den Herrn, ja, und das machen wir ja auch nicht, und deswegen ist das mit dem Tanz auch nicht so wörtlich zu nehmen, das ist eher übertragen zu sehen, ja, nämlich was ist Tanz, oder Reigen, Reigen heißt, dass man sich in einer geordneten Weise um eine Mitte herum bewegt, ja, und deswegen ist dieser Psalm eigentlich so zu verstehen, dass unsere Gedanken sich in einer geordneten Weise um die Mitte, nämlich Christus, bewegen sollten, ja. Also deswegen das alles nicht so wörtlich nehmen mit dem Tanzen, ist alles nur geistig gemeint. Ja, ihr könnt jetzt selber urteilen, ob ihr dieser Auslegung der Bibel folgen wollt oder sie einfach lesen wollt, so wie sie da steht, dass Tanz etwas sehr Normales war. Für mich die deutlichste Stelle, die für mich den Tanz im Gottesdienst biblisch begründet, ist die Geschichte, die Jesus erzählt hat, von der Heimkehr des verlorenen Sohnes. Wir hatten die Geschichte gestern schon. Der Sohn kommt nach Hause, der Vater begegnet ihm. Jesus sagt selber, das ist ein Bild für Gott. Und dann heißt es, die Musik und der Tanz waren bis weit auf das Feld zu hören. Also Jesus selber sagt, im Haus Gottes wird getanzt. Und da frage ich mich, sollen wir dann sagen, muss aber nicht sein. Nee, sein müssen muss es sowieso nicht. Aber ich würde es deswegen auch nicht verbieten. Auch hier würde ich jetzt mal kurz eure Kreativität nochmal anzapfen. Was heißt das denn praktisch? Wie kann man denn tanzen, zum Beispiel in einem Gottesdienst? Bitte um Wortmeldungen.
Ich finde es ein bisschen schwierig, weil man hat ja manchmal Probleme, sich gar nicht aufstehen zu bewegen.
Ja. Nee, aber wie könnte das aussehen? Also das ist jetzt eine praktische Frage, ob die Leute das mitmachen oder nicht. Aber rein, wenn man jetzt also mal vorwärts denken würde und würde sagen, eigentlich ist Tanz eine biblische Geschichte, wie könnte das denn aussehen? Erstens wäre man führt einen Tanz vor. Also es gibt ein paar Leute, die eher so die Begabung zum Tanzen haben, ja, und oder eine Person, und die führen was vor. Also zum Beispiel setzen sie ein Lied, ein Lobpreislied, in Tanz und Bewegung um, ja, und die machen das irgendwie so, dass die anderen mehr so durch Zusehen, Zuschauen dabei sind. Ist ja auch schon mal eine Möglichkeit. Wir haben bei uns in Marburg so eine Tanzgruppe, die das machen manchmal während der Anbetungszeit, dass sie einfach das, was wir da singen, in Tanz umsetzen. Entweder spontan, also einfach so, wie man halt spontan mitsingt, tanzen die halt spontan mit. Manchmal haben sie auch Tänze, die bewusst auf das Lied abgestimmt sind, wo sie auch versuchen, ein bisschen so ausdruckstanzmäßig da die Inhalte von dem Lied auszudrücken. Ja? Das ist eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit zu tanzen.
Ja, ich meine, du brauchst ein bisschen Platz in den Reihen.
Aha.
So ganz engen Kirchenbänken sind natürlich nicht so gut.
Ne? Wenn man nicht gerade in engen Kirchenbänken ist, ja. Und das heißt einfach dann so tanzen.
Wenn die Musik dementsprechend ist.
Ja. Dass man einfach spontan, jeder, der will ja, zu der Musik einfach mittanzt. Ja.
Ja. Da haben sie Bewegungen gemacht mit Gebärdensprache.
Ja, zum Beispiel. Genau.
Das ist auch
ja. Also die Grenze auch zwischen normaler Gestik und Tanz ist ja auch ein bisschen fließend. Ja? Also wenn du sagst, es fängt damit an, ob man für ein Lied aufsteht, dann ist damit schon die erste Schwelle zum Tanz getan. Also dass man überhaupt etwas körperlich ausdrückt von dem, was man da singt. Ja? Dann gibt es diese Schwelle, dass man mit Gesten und Gebärden was ausdrücken kann. Kommen wir später noch zu, Körpersprache. Eben, es gibt viele Kinderlieder, die einfach mit Bewegungen dabei sind. Das ist dann schon die nächste Stufe. Ja, gibt es viel Lustiges. Und dann ist die nächste Phase ist eben wirklich in Gebärdensprache, wo man sehr viel Inhalt schon ausdrücken kann. Und das geht dann oft fließend über in Tanz. Also gerade King's Kids, das ist so eine Tanzarbeit für Jugendliche und Teens und Kinder. Die arbeiten sehr viel mit Gebärdensprache, setzen das aber musikalisch um, sodass es dann irgendwie so ein fließender Übergang zwischen Streetdance und Gebärdensprache ist. Dass man gar nicht so genau weiß, also könnten auch Tanzfiguren sein, aber die Leute, die gehörlos sind, die verstehen dann plötzlich, was da gesagt wird. Ne? Also insofern ist da eine Skala im Grunde der Bewegung von 0 bis 100, die eigentlich nach oben offen ist. Gesten bei den Liedern, Bewegen bei den Liedern, Aufstehen, Sitzen, bis hin, dass Tänze eben vorgeführt werden. Oder was eben vor allen Dingen in der osteuropäischen Tradition, aber auch in Israel zum Beispiel üblich ist, also richtige Gruppentänze, ja, Reigentänze, wo man also das Lieder wirklich zusammen tanzt, gibt's auch. Ja. Klatschen ist auch, gehört auch mit da rein, ja.
Ich muss jetzt auch gerade an die moderne Popkultur denken, die das ja auch total, wo das total wichtig geworden ist.
Ja,
ne? Dass eine große Gruppe vorne steht und tanzt.
Genau.
Die Lieder sind ja mittlerweile schon fast zweitrangig geworden.
Ja, also früher hast du die Schlagersänger, die ganz alleine im Grunde das Lied gesungen haben, dann hast du die Rockbands, die im Grunde nur an ihrem Mikrofon standen und gesungen haben, ne, und so. Dann ging das los, dass man den Rockbands gesagt hat, liebe Leute, könnt ihr euch nicht mal ein bisschen bewegen? Dann sind die da rumgerannt und rumgesprungen, ja. Und heutzutage kannst du schon nicht mehr auftreten, ohne dass du eine Tänzertruppe dabei hast, die das irgendwie visuell umsetzen. Und bis dahin, dass manche der Popbands eben schon gar keine Sänger mehr sind, sondern nur noch Tänzer. Und die Musik dann auch von ganz woanders kommt, ne. Gibt's auch. Ja, also, Tanz, eine Dimension, die man auch noch entdecken kann. Was noch?
Mir fiel da gerade ein, Theater und Schauspiel.
Ja. Ist auch eine fließende Grenze zum Theater, ist eine fließende Grenze auch zum Tanz, ja, also etwas auszudrücken, allerdings jetzt ohne Musik. Kann man überlegen, wie man das in die Anwesenheit reinnimmt, man muss eben schauen, es gibt eine Grenze auch, wo das Theater wiederum sich mehr jetzt nach außen wendet, zu den Leuten hin, also gerade Theater ist ja an sich daraufhin angelegt, den Menschen etwas auszudrücken. Da wird ja auch sehr viel jetzt in der Willow-Creek-Tradition oder so sehr viel mit Theater gearbeitet. Das ist aber eher verkündigendes Theater oder Theater, wo man versucht, Menschen etwas mit zu verdeutlichen. Die gleiche Methode des Theaters, nämlich etwas darstellerisch auszudrücken, kann man aber auch in der Anbetung durchaus umsetzen. Zum Beispiel Pantomime. Also ich denke, ich lasse mal in Gedankenkreisen zum Beispiel Psalmtexte pantomimisch umzusetzen. Das kann genauso Gebet sein, wie wenn man das in dem Psalmtext liest. Ja? Also die Frage ist eher, was man ausdrückt und nicht, was man dafür verwendet. Beim Theater, ich würde da auch ermutigen, das auszuprobieren, um immer wachsam zu bleiben, wann das Theater zum Theater wird, also zur Vorführung. Aber ich kann mir gut vorstellen, und habe es auch schon gesehen, eben das Pantomime und Theater wirklich Gebet ausdrücken. Dass man Psalmtexte umsetzt oder dass man es gibt also in ganz anderen kirchlichen Kreisen gibt es auch diese Praxis des Gebärdengebets. Das geht dann auch schon fast wieder in diese Richtung. Also da ist auch eine fließende Grenze. Sonst noch Ausdrucksformen der Anbetung?
Ja, das hat mir an Pfingstgemeinden praktiziert, wo es die Geistesgaben, also Sprachengebete und prophetische Rede und sowas.
Geistesgaben. Ich schreibe das mal dahin, wobei eben gerade diese beiden, Sprachengebet und prophetische Rede, sind, sagen wir mal, das sind die Geistesgaben, die unter Christen ein bisschen umstritten sind. Es gibt ja noch die ganze Latte anderer Geistesgaben, die jeder für selbstverständlich nimmt, angefangen von der Kunst, die wir eben hatten, über die Gabe der Lehre oder die Gabe der Heilung, die man auch eigentlich in jeder kirchlichen Tradition findet, nur verschieden umgesetzt. Aber diese speziellen Geistesgaben, die so ein bisschen umstritten sind durch die Pfingstbewegung, Zungenrede, prophetische Rede, schreibe ich jetzt mal hier extra noch hin, weil die auch nochmal in der Anbetung eine Rolle spielen, zumindest auch in der Beschreibung bei Paulus, eben als Elemente des Gottesdienstes vorkommen. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, Zungenrede ist ja eine Übersetzung aus dem Griechischen, könnte vielleicht besser sagen, Rede in anderen Sprachen. Es gibt manche Bibeltexte, die dahin deuten, dass es andere existierende Sprachen sind und andere Bibeltexte, die eher so sich anhören, als ob es unbekannte, nicht existierende oder im Himmel existierende Sprachen sind. Die Grundidee der Zungenrede ist, glaube ich, die, dass es eine Gabe von Gott ist, um unsere Sprachlosigkeit zu überwinden. Ja? Also das Sprachengebet ist quasi eine Gabe, die uns hilft, die Sprachbarriere zu überwinden und mit, wie Paulus sagt, unaussprechlichen Tönen das zu sagen, was wir vielleicht in Worte nicht kleiden können. Ihr wisst das selber, dass unser Wortschatz ist sehr begrenzt. Wenn man jetzt ein tolles Geschenk kriegt und man will sich darüber freuen, dann packt man das aus und sagt, hey, toll, klasse, spitze, ja. Und man sucht nach Worten, aber sehr schnell, gerade beim Loben, kommt man da an seine Grenzen. Wir haben einfach nur begrenzte Worte. Und da sagt Paulus, wir wissen oft nicht, was wir beten sollen, aber Gottes Geist hilft uns auf und vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen vor Gott. Und das ist mein Verständnis von Sprachengebet, von Zungenrede. Ist also nicht eine Gabe für die, die was Besseres sind oder die besonders Fähigen, sondern es ist eine Gabe für die besonders Unfähigen, nämlich die, die keine Sprache finden. Ja? Oder auch das, was wir bei Säuglingen sehen, dass man im Grunde noch nicht sprechen kann, aber schon versucht, Laute zu machen. So in diese Kategorie würde ich das einsortieren. Insofern auch eine Form des Gebets, mit anderen Worten. Die prophetischen Gaben sind nochmal eine andere Dimension, weil hier kommt etwas rein, von dass Gott redet in der Anbetung. Ja, das ist ja auch, wenn man sich nochmal überlegt, was ich gestern gesagt habe über Anbetung. Anbetung ist Begegnung mit Gott. Das heißt, wir kommen zu Gott, wir reden mit Gott, aber wir erwarten natürlich auch eine Antwort von Gott. Wir erwarten natürlich auch eine Berührung von Gott. Die kann auf verschiedene Weise geschehen. Ja? Durch Bibelworte, durch die Musik, durch das, was wir sehen, aber eben auch durch Worte, die Gott in unsere Zeit hineinspricht. Das, was Paulus beschreibt mit prophetischen Worten oder Worten der Erkenntnis oder Offenbarungen. Offenbarungen sind immer etwas mehr Visuelles in der Bibel, wo Menschen also etwas sehen, so wie der Seher Johannes oder die Propheten, die Bilder sehen und diese Bilder weitergeben und damit etwas ausdrücken von dem, was Gott sagen will. In diesen Kategorie kommen die prophetischen Gaben rein, also wo Gott in der Anbetung antwortet und redet. Und das ist auch graduell. Also wir nehmen das für sehr selbstverständlich, wenn Gott zu uns durch Lieder redet und wir sagen, dieser Liedtext hat mich angesprochen, oder durch Bibelworte, wir sagen, dieses Wort der Bibel hat sehr zu mir geredet. Aber wenn es eben Worte sind, die jetzt erst entstehen in der Situation, dann sind wir ein bisschen kritischer, verständlicherweise, weil wir nicht so genau wissen, ob das jetzt wirklich von Gott ist oder nicht. Deswegen sagt der Paulus, alles prüfen und das Gute behalten. Ja. Ja. Sonst noch? Ausdrucksformen? Sehr wichtig. Jetzt kommen wir aus dem Bereich des Gottesdienstes heraus. Auch der Alltag ist ein Bewährungsfeld für die Anbetung. Luther hat mal gesagt, die Magd, die im Stall den Mist auskehrt, tut damit eben solchen Gottesdienst, Klammer auf, gleich Anbetung, Klammer zu, wie der Priester, der die Messe zelebriert. Ja? Und da ist ja das Wahres dran. Ich habe das schon gesagt, dass Paulus sagt, ich ermahne euch nun, liebe Geschwister, dass ihr eure Leiber hingebt als ein lebendiges Opfer, das dem Herrn wohlgefällig und heilig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst, das sei eure Anbetung. Und er geht dann weiter und beschreibt die ganz alltäglichen Dinge, dass man gastfreundlich ist, dass man seinem Nächsten hilft, dass man freigebig ist und diese Dinge. Also deswegen habe ich gestern Abend mit dieser Grundlage angefangen zu reden, dass Anbetung eine Lebenshaltung ist, die sich in unserem Alltag ausdrückt. Und das, was wir sonntags in der Kirche Gott gegenüber ausdrücken, das sollten wir auch mit unserem Leben im Alltag ausdrücken. Und es ist sehr interessant, dass das Wort für Anbetung in der Bibel auch für ganz praktische Dienste verwendet wird. Zum Beispiel in Römer 13 sagt Paulus, die Beamten des Staates sind, das ist ihre Weise der Anbetung. Sie tun damit einen Dienst. Wenn wir jetzt Dienst hören, dann denken wir ja immer an, naja, Dienst halt so wie Nachtdienst und Schichtdienst, ja. Aber das Wort Dienst, Gottesdienst, Anbetung, ist alles sehr eng miteinander verwandt. Und es gibt ein anderes griechisches Wort für Anbetung, das heißt Latreia. Das erinnert an das Kloputzen, ja. Und das hat auch mal jemand gesagt in dieser Runde, er hat gesagt, Kloputzen, haben wir hier Kloputzen hingeschrieben. Denn das ist das auch genau dieser Aspekt. Ja? Ganz praktische Dienste. Und ich mache jetzt einfach mal hier eine gepunktete Linie, weil diese Liste offen ist. Es gibt hier keinen Abschluss, man kann jetzt weitergehen. Zum Beispiel gibt es noch, ich sag mal, das Geben wird auch von Paulus als Anbetung bezeichnet. Er sagt das im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, glaube ich. Das Geld, was ihr für die Armen gegeben habt, das ist eine Gott wohlgefällige Anbetung. Ja? Und ihr kennt vielleicht diesen Streit in den Gemeinden, kann man jetzt die Kollekte machen, während man ein Anbetungslied singt? Ja? Stört das denn nicht? Ist das nicht hässliches, lästiges, weltliches Geschäft bei einer heiligen Sache wie Anbetung? Aber eigentlich ist es genau dasselbe. Ja? Indem man Gott etwas gibt von dem, was er einem zurückgibt, von dem, was er einem gegeben hat, drückt man auch Dankbarkeit und Anbetung aus. Und auch das Geben ist eine Form der Anbetung. Ja, und die Liste ist wie gesagt offen. Das sind die Formen der Anbetung. Jetzt haben wir es 11:45. Ich würde jetzt noch mal eine kurze Runde machen mit Rückfragen. Wir sind durch den, weil ihr so kreativ wart und weil ich schon ein paar grundsätzliche Sachen noch eingeschoben habe, sind wir jetzt durch das, was ich heute Vormittag machen wollte, erst halb durch. Nein, nicht halb, aber ich würde gerne noch etwas mehr dazu sagen. Ein ganz neues Blatt und hoffe, das kann ich dann auch heute Nachmittag machen mit eurer Zustimmung. Aber es wird alles drankommen, was für dieses Seminar geplant ist. Keine Sorge. Ich würde dann jetzt lieber nochmal die Zeit öffnen für Rückfragen, für Unklarheiten, für Ergänzungen und dass wir dann zum Mittagessen gehen.